Ich würde euch gerne die Geschichte von jemandem erzählen, den ich vor ein paar Jahren kennenlernen durfte. Matthias ist Schwabe. Ich glaube, er legt da auch großen Wert drauf, deswegen sage ich das. Er kommt aus einer Kleinstadt in der Nähe von Ulm. So mit ungefähr Mitte 20 ist er weggezogen nach Hamburg, weil er da einen neuen Job bekommen hat. Und er freute sich auf etwas, worauf sich die meisten, glaube ich, gar nicht so freuen, wenn ich das in meinem Freundeskreis beobachte, nämlich sich endlich eine neue Gemeinde suchen zu können. Denn da, wo er so herkommt, da gibt es gar keine Diskussion, ob ich die Einsten zur FEG, zu Hillsong oder sonst wohin gehe. Es gibt einfach nur die eine Gemeinde im Ort und mit der muss man dann halt leben. Ja, jetzt in Hamburg hatte er die volle Auswahl und er war auch sehr entschlossen, das zu nutzen. Er hat sich was überlegt, was auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich wirkt, aber es ist auch irgendwie ganz clever, finde ich. Er hat sich eine Excel-Tabelle angelegt und alle Gemeinden in Hamburg da eingetragen. Und dann ist er, laut seiner Aussage zumindest, ein Jahr lang jeden Sonntag in einen anderen Gottesdienst gegangen und hat den Gottesdienst nachher in seiner Excel-Tabelle nach verschiedenen Kriterien bewertet. Wie sehr hat mich die Predigt angesprochen, wie war die Liedauswahl, wie gut hat der Kaffee geschmeckt, ich weiß auch nicht genau, was seine Kriterien waren. Und vielleicht kommt dir das merkwürdig vor, ist es auch irgendwo, aber im Grunde sind die meisten Leute nicht anders. Wir suchen doch alle irgendwie eine Ortsgemeinde, die zu uns passt. Die meisten Leute sind da nur nicht so engagiert und gucken sich dann vielleicht nur zwei oder drei Gemeinden an und suchen sich dann die beste aus. Nach einem Jahr hat Matthias seine Suche nach dem perfekten Gottesdienst aufgehört. Und zwar nicht, weil er fündig geworden war. Er merkte, dass er danach eigentlich gar nicht gesucht hatte. Sein Fazit war: Eigentlich habe ich nicht den perfekten Gottesdienst gesucht, sondern den perfekten Matthias-Dienst. Über alles hatte er die Frage gestellt, was bringt's mir? Und dann hat er seine Kriterien geändert mit der großen Frage, was wünscht sich Gott eigentlich von einer Gemeinde? Diese Geschichte hat meinen Blick auf Gemeinde und meine Wünsche für Gemeinde sehr stark verändert. Ich wünsche mir, dass Gemeinden den Herzschlag Gottes zu ihrem eigenen machen. Und heute wollen wir zusammen mit den vielen anderen Gemeinden uns mit einer wichtigen Facette dieses Herzschlags beschäftigen: Freiheit. Paulus widmet der Freiheit ein Kapitel des Galaterbriefs. Galater 5, falls jemand mitlesen möchte. Da steht: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Als Christen ist Freiheit unsere Bestimmung. Eigentlich. Aber wenn du dir dein Leben so anguckst, bist du dann noch wirklich frei? Es gibt ganz schön viel Äußeres, was uns Gefangenen schwierig macht. Alkohol, Drogen, Pornografie, körperliche Einschränkungen, schwierige Umstände. Und wahrscheinlich noch mehr Inneres. Verbitterung, Stolz, Neid, unerfüllte Wünsche. Ich habe letzte Woche von einem interessanten Bild für diese fehlende Freiheit gelesen. Es ging um eine Methode, Affen zu fangen. Man braucht eine Kokosnuss oder einen Kürbis oder sowas und irgendwas, was der Affe gerne mag, zum Beispiel kleine Nüsse. Und dann bohrt man ein Loch in die Nuss, das gerade so der Arm von dem Affen da reinpasst und tut die kleinen Nüsse da rein. Und wenn der Affe jetzt da reingreift, um sich die Nüsse zu holen, macht er ja so eine Faust und dann kann er den Arm nicht mehr da rausziehen. Und ja, er wird dann halt einfach zu einer leichten Beute. Weil wenn er merkt, die Situation wird gefährlich, ist es trotzdem in seinem Kopf nicht vorgesehen, diese Nüsse wieder loszulassen. Ich habe es auch im ersten Moment ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass das funktioniert. Aber es gibt ja Internet und ich habe ein Video gefunden. Und da war es keine Kokosnuss, sondern so ein kleiner Erdhügel mit einem Loch drin. Aber der Affe hat reingegriffen und gerät erstmal völlig in Panik, weil er da ja nicht wegkommt. schreit total rum. Aber selbst als der Angreifer kommt, lässt er nicht los. Also irgendwie tat er mir ziemlich leid auf der einen Seite. Andererseits will man ihm die ganze Zeit zurufen, dass er doof ist. Also es wäre ja so einfach. Aber wie oft geht es uns selbst so, dass wir an etwas viel zu sehr festhalten. Mehr als uns gut tut. An einem Job, an einem Menschen, an einer Gewohnheit. Und es uns letztlich ein Stück weit gefangen nimmt. Paulus ruft die Christen dazu auf, wachsam zu sein und standhaft, damit sie ihre gewonnene Freiheit nicht wieder verlieren. Wenn du das Gefühl hast, nicht frei zu sein, obwohl du doch Christ bist, bist du also zumindest schon mal nicht der Erste. Manchmal fangen diese Dinge, die uns gefangen nehmen, ja auch gut an. Die Nüsse sind für den Affen ja auch erstmal nichts Schlechtes. Meinem Empfinden nach können Beziehungen da zum Beispiel sehr tückisch sein. Grundsätzlich sind Beziehungen nämlich auch Gottes Wille für uns. Aber gerade weil so ein tiefer Wunsch danach in uns ist, können sie uns auch so leicht gefangen nehmen. Und das gilt für Freundschaften und Familie genauso wie für Partnerschaften. Und weil es ja auch gute Seiten gibt und wir auch schon so viel in die Beziehung investiert haben, halten wir daran fest, obwohl manchmal eine Weise einschränkt und wir uns nicht mehr frei fühlen. Manchmal fordert es auch unser Loslassen von etwas, damit wir diese Freiheit wieder erleben, zu der wir bestimmt sind. Einer der wichtigsten Momente in einem Leben eines Christen ist die Taufe. Ich glaube, hier spüren viele diese Freiheit. Wir taufen, wie die meisten anderen Freikirchen auch, indem wir die Person einmal komplett untertauchen. Das ist eine symbolische Handlung. Und viele denken, wir machen das, um die Leute irgendwie reinzuwaschen. Aber jetzt Grundkurs Taufe. Wasser steht in der Bibel auch oft für den Tod. Für all das, was uns unfrei macht und am Leben hindert. Symbolisch beerdigen wir den alten Menschen, und der neue Mensch steht aus dem Tod wieder auf, mit Jesus befreit. Meiner Erfahrung nach endet die Geschichte nicht hier. Irgendwann, wenn die Euphorie vorbei ist, merkt man, dass einen trotzdem noch Dinge belasten und einschränken. Ganz so frei ist man dann irgendwie doch nicht. Es ist, als hätte man das Wasser einfach in so eine Flasche abgefüllt, die man die ganze Zeit mit sich rumträgt. Und das ist schwer und belastet und macht einen letztlich unfrei. Wenn du diese Unfreiheit spürst, dass du etwas mit dir herumträgst, was dich einschränkt, dann ist das erstmal normal. Wir haben schon festgestellt, dass das Problem quasi genauso alt ist wie das Christentum selbst. Aber trotzdem heißt das, dass du noch nicht ganz in deiner Bestimmung lebst. Gott hat uns berufen, frei zu sein. Daher möchte ich dich heute ermutigen, das, was dich unfrei macht, zu Jesus ans Kreuz zu bringen. Wie das konkret aussieht, ist für jeden ziemlich individuell. Und in vielen Fällen wird es auch nicht mit einem Gebet getan sein. Aber ein Gebet kann der Anfang sein. Wir beschäftigen uns ja heute eigentlich damit, wie wir andere in Freiheit bringen können. Aber ich glaube, der erste Schritt dahin ist immer, erst einmal selbst frei zu werden. Vielleicht bist du ja aber auch schon diesen Schritt weiter und du erlebst diese Freiheit. Du merkst, wie du Lasten losgeworden bist, wie Gott dich frei gemacht hat. Was heißt das jetzt für dich? Diese Frage beantwortet Paulus ein paar Verse weiter. Geschwister, ihr seid zur Freiheit selbstsüchtig, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Freiheit bedeutet, dass etwas weggenommen wird. Wenn wir also mal bei dem Bild mit der Flasche bleiben, hast du jetzt eine leere Flasche. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber diese Welt hat die Eigenschaft, dass leere Dinge nicht leer bleiben. Das ist schon mal rein physikalisch so, also wenn ich jetzt ein Vakuum in dieser Flasche erzeugen würde und dann funktioniert es halt nur so lange, wie diese Flasche auch geschlossen bleibt. Sobald ein Loch reinkommt, wird die Luft oder Wasser oder was auch immer in der Nähe ist, wird sofort von dem Vakuum angesaugt. Ganz praktisch kenne ich das zum Beispiel bei Besitz. Ich war vor einigen Jahren gerade umgezogen und dann war ich mit einer Freundin in der Stadt einkaufen. Wir wollten so ein bisschen Deko für mein neues Zimmer besorgen. Und ich erinnere mich, dass ich eine Holzkiste in der Hand hielt und zu meiner Freundin sagte so, ich finde die richtig schön, aber ich habe keine Ahnung, wofür ich die eigentlich brauche. Also füllen. Sie hat gesagt, kauf sie, ich sag dir, sie wird sich auf magische Art und Weise füllen. Und sie hat recht behalten, ich habe diese Kiste gekauft und es sind Sachen drin heute. Vielen Menschen, die ich kenne, passiert das auch mit ihrer Zeit. An einem Tag, den man sich extra freigeschaufelt hat, stehen dann plötzlich doch drei wichtige, unaufschiebbare Termine an. Wenn Gott dich freigemacht hat, dann ist das nicht der Endzustand. Es geht darum, wofür du deine Freiheit nutzt, womit du sie füllst. Gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Hier gibt Paulus eine Antwort. Es geht nicht um dich. Gott verspricht dir, dass du dir keine Sorgen machen musst, weil er für dich sorgt. Der Sinn dahinter ist aber nicht, dass du mit so einer, ja, es wird schon alles irgendwie gut gehen, Einstellung einfach machen kannst, worauf du gerade Lust hast. Gott sorgt für dich, damit du den Kopf und das Herz dafür frei hast, deinen Freunden, deiner Familie und deinen Nachbarn zuzuhören und dich um sie zu kümmern. Gott schenkt dir keine finanzielle Freiheit, damit du alles haben kannst, was du willst, sondern du jeden anderen davon abgeben kannst. Gott schenkt dir keine freie Zeit, damit du jede Netflix-Serie auswendig lernen kannst, sondern damit du Zeit in sein Reich investierst. In dem Maße, wie Gott dir Freiheit und Ressourcen schenkt, hast du Verantwortung, sie für ihn und deine Mitmenschen einzusetzen. Und das kann anstrengend und ziemlich unbequem sein. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, lieben ist ganz einfach, aber es kostet dich alles. Trotzdem glaube ich, dass es sich lohnt. Gott verspricht, dass er uns alles zurückgeben wird. Und ich habe das auch schon so oft selbst erlebt. Aber das ist halt am Ende. Am Anfang steht deine Bereitschaft, es dich was kosten zu lassen. Andreas hat vor einiger Zeit, es war Anfang des Jahres, ich habe nochmal nachgeguckt, mal über gefährliches Gebet gepredigt. Und ich glaube, wir befinden uns hier wieder an einer Stelle, wo es gefährlich wird. Mir ist bei der Predigtvorbereitung eine Liedzeile eingefallen, die für mich in diese Kategorie gefährliches Gebet fällt. Aus einem dieser ganz alten Hillsong-Klassiker. Break my heart for what breaks yours, everything I am for your kingdom's cause. Brich mein Herz dort, wo deins zerbrochen ist, alles, was ich bin, für dein Reich. Ich weiß nicht, ob euch die Tragweite dieser Liedzeile bewusst ist. Viele werden die Zeile schon oft gesungen haben und wenn man so ganz ehrlich ist, irgendwann singt man es nicht immer so ganz bewusst mehr mit. Ich habe letztes Jahr erlebt, wie schmerzhaft und wie herausfordernd es ist, wenn Gott dieses Gebet ernst nimmt. Es war Sommer. Und ich war am Wochenende in Hamburg und wollte am Samstagnachmittag in ein Museum auf St. Pauli gehen. Falls es irgendwem nicht klar sein sollte, das ist das Rotlichtviertel. Ich bin also mit der S-Bahn zur Reeperbahn gefahren und musste dann noch so ein Stück laufen. Und es war August, das heißt, die Leute heiraten. Für die Reeperbahn heißt das, dass man dann ungefähr alle 3 Meter dem nächsten Junggesellenabschied begegnet. Es war auch eigentlich keine neue Erkenntnis für mich, aber irgendwie hat es mich an dem Tag richtig wütend gemacht. Ich stand da und ich war einfach nur wütend und entsetzt, wie Touristen durch die Straßen laufen und ohne zu sehen, welches Unrecht in diesem Stadtteil passiert. Zuhälterei, Menschenhandel und Drogen werden da einfach irgendwie als Kulturgut behandelt. Waren weg und ich war so wütend, dass ich nicht da bleiben konnte. Ich bin also erstmal ein bisschen von der Reeperbahn weg und habe mich dann an die Elbe gesetzt und habe mich ein bisschen beruhigt. Und irgendwann ging es dann auch wieder. Aber ich glaube, das, was mir da passiert ist, ist, dass Gott mein Herz an einer Stelle gebrochen hat, an der seins gebrochen ist. Ich habe das Unrecht, was mir schon lange bewusst war, in diesem Moment mit seinem Herzen wahrgenommen. Und das hat sich nicht schön angefühlt. Und an dieser Stelle ist das Gebet auch noch nicht vorbei. Zerbrich mein Herz, wo deins zerbrochen ist. Alles, was ich bin, für dein Reich, heißt es in der Liedzeile. Zu fühlen, wie Gott fühlt, ist nur der Anfang. Sein zerbrochenes Herz ruft uns auf zu handeln, den Bruch zu heilen, wo wir es können. Wozu Gott mich in dem Moment aufrufen wollte, erfuhr ich einige Stunden später. Abends habe ich bei Facebook gelesen, dass an meiner Uni 2 Monate später ein Vortrag zum Thema Zwangsprostitution und Menschenhandel stattfinden sollte. Und obwohl ich das Reden Gottes hier wahrnahm, war es eine menschenbedeutende Entscheidung für mich, mich daran zu beteiligen. Weil ich wusste, dass das viel Kontakt zu einem Menschen bedeuten würde, der mir einige Monate vorher ziemlich wehgetan hatte. Und er konnte zwar eigentlich auch nichts dafür und man konnte auch nichts mehr klären, aber für mich änderte das in dem Moment nichts. Es blieb schwer. Ich habe mich schließlich entschieden, dass Gottes gebrochenes Herz da mehr zählt als meins und habe einiges an Zeit in die Vorbereitung dieser Veranstaltung investiert. Und es war gut und ich bin im Nachhinein froh, dass ich es gemacht habe, aber auch wenn es sich nicht schön angefühlt hat. Und das ist der Punkt. Es ist schön, mit Jesus unterwegs zu sein. In Gottes Gegenwart zu sein, ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Davon bin ich überzeugt. Aber das ist nicht alles, was Christsein bedeutet. Jesus selbst ist nicht bei seinem Vater im Himmel geblieben. Er hat seinen Luxus aufgegeben und ist auf die Erde gekommen, um Freiheit und Gerechtigkeit für uns herzustellen. Und je mehr wir von dieser Freiheit erleben, desto mehr wächst der Wunsch in uns, diese Erfahrung an andere weiterzugeben. Und manchmal kostet das auch uns unseren Luxus. Es gibt so eine Seite im Internet, da kann man ausrechnen lassen, wie viele Sklaven für einen selbst arbeiten. Ich habe das nur ganz grob ausgefüllt, weil es dauert extrem lange. Aber mit meinen unvollständigen Angaben kam der Rechner auf 50 Sklaven, die für mich arbeiten. Das fand ich schon ziemlich erschreckend. Wir in einem reichen Land wie Deutschland sind mitverantwortlich für die Sklaverei auf der Welt. Und es gibt 2 große Einsatzbereiche von Sklaven. Der erste große Bereich ist die Sexsklaverei. Und das ist der Bereich, der auch tatsächlich in diesem Land stattfindet. Der Spiegel titelte vor ein paar Jahren über das Bordell Deutschland. Unsere liberalen Gesetze und die zentrale Lage in Europa sorgen dafür, dass wir eins der größten Zielländer für Zwangsprostituierte sind. Und ich glaube, wir Christen sind da in 2 Punkten auf jeden Fall alle mit in der Verantwortung. Der erste ist, sich nicht daran zu beteiligen. Es gibt sicherlich auch noch ein paar mehr Gründe, warum man nicht in Bordelle gehen oder sich Pornografie im Internet ansehen sollte. Aber es gibt auch den Grund, dass du nie wissen kannst, ob die Person das freiwillig macht. Jeder dieser Menschen ist auch ein geliebtes Geschöpf Gottes und sollte frei sein. Und je weniger Menschen diese Angebote nachfragen und den Menschen mit Geld bringen, desto weniger Menschenhandel wird es in diesem Bereich geben. Unsere 2. Verantwortung ist, Unrecht anzusprechen. Einer der Gründe, warum unsere Prostitutionsgesetze so liberal sind, ist, dass vielen Leuten das Problem gar nicht bewusst ist. Also völlig ohne böse Absicht. In Schweden gibt es seit 20 Jahren schon das Modell, dass Prostitution grundsätzlich verboten ist und den Freiern aber die Strafen drohen. Ich habe mal einen Politiker, der sich viel mit Menschenhandel beschäftigt, gefragt, warum wir das in Deutschland nicht auch einfach so machen. Und er hat ironischerweise gesagt, weil Freiheit bei uns so einen hohen Wert hat. In Deutschland ist es am wichtigsten, dass jeder tun kann, was er will. Auch seinen eigenen Körper verkaufen. Und ich glaube, wir sind da aufgerufen, laut zu sagen, dass es bei geschätzten 90% der Menschen in der Prostitution eben keine selbstbestimmte Entscheidung ist, die dahinter steht, sondern Zwang. Und ich glaube, je mehr Menschen davon erfahren, desto mehr wird es auch in der Gesellschaft zu einem Umdenken kommen, dass Sex eben keine normale Dienstleistung ist. Bei diesem Online-Tool beantwortet man aber tatsächlich nur eine von 11 Fragen zum Thema Sexsklaverei. Die restlichen Fragen beziehen sich hauptsächlich auf Konsumfragen. Was isst du? Wie viele technische Geräte besitzt du? Wie viel Kleidung hast du im Schrank? Vieles, was wir in der westlichen Welt konsumieren, ist von Zwangsarbeitern hergestellt oder geerntet worden. Kaffee und Schokolade, Kleidung, Blumen, Bananen, technische Geräte. Das alles kann hier nur so günstig angeboten werden, weil in einem anderen Land ein anderer Mensch mit seiner Freiheit den Preis dafür bezahlt. Und es fällt mir ziemlich schwer, hier jetzt biblisch irgendwelche Vorgaben abzuleiten, worauf du beim Einkauf im 21. Jahrhundert achten sollst. Aber ich glaube, wenn wir sagen, dass wir Gott unsere Finanzen überlassen, dann bezieht sich das nicht nur darauf, wie viel Geld wir spenden, sondern auch darauf, wofür wir Geld ausgeben. So viel du brauchst, war vor einigen Jahren mal das Motto des Evangelischen Kirchentages. Und ich merke, wie Gott mich hier herausfordert, zu hinterfragen, wie viel ich eigentlich wirklich brauche. Reicht mir vielleicht nur ein Pulli Würk der Schokolade und dafür kaufe ich dann welche mit fair gehandeltem Kakao? Brauche ich den neuen Pulli wirklich oder will ich ihn jetzt gerade einfach nur haben, weil mein Tag nicht so toll war? Wie oft brauche ich wirklich ein neues Handy? Brauche ich generell was Neues oder kann ich nicht auch einfach was Gebrauchtes kaufen oder was ausleihen? Globale Nächstenliebe begrenzt sich selbst zum Wohl des anderen. Dieser Satz hat mich sehr bewegt, als ich ihn gelesen habe. Hier merke ich, manchmal bedeutet Freiheit auch, frei zu sein, etwas nicht zu tun. Und es bedeutet auch, dass sie mich Zeit, Geld und Kraft kosten kann, weil Freiheit in mir den Wunsch weckt, dass andere diese Freiheit auch erleben. Um zum Schluss zu kommen. Ich wünsche mir auch, dass ihr alle diese Freiheit erlebt. Aber ich bin mir fast sicher, dass viele diese Freiheit eben nicht spüren, sondern sich das Leben mehr anfühlt, als würdest du die ganze Zeit etwas mit dir rumtragen. Und wenn du jetzt hier sitzt und merkst, dass du Freiheit in deinem Leben nicht erlebst oder nicht so, wie du dir das wünschst, weil die Umstände dich einschränken oder etwas dich innerlich einschränkt, dann möchte ich dich ermutigen, deine Situation heute Gott nochmal neu anzuvertrauen. Vielleicht hilft es dir ja auch, wenn Freiheit schon mit dir betet. Und wenn du hier bist und diese Freiheit schon erlebst, dann möchte ich dich herausfordern, Gott zu fragen, wofür du sie einsetzen sollst. Wir wollen gleich das Lied singen, von dem ich gesprochen habe. Und vielleicht nutzt du die Worte, um Gott dein Herz hinzuhalten und es dort brechen zu lassen, wo seins schon längst gebrochen ist.